herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge. Auf vielfachen Hörerwunsch geht es um grundpfandrechtlich gesicherte Steuerschuldverschreibungen, die von US-Countys für nicht bezahlte Steuern von Immobilienbesitzern versteigert werden. Kurz Tax Liens. Zuvor möchte ich noch den Sponsor dieser Folge vorstellen und das ist die App von Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Erfolgreicher Vermögensaufbau wird durch drei Parameter bestimmt: Geld verdienen, Geld ausgeben und Geld anlegen. Gerade beim Geld ausgeben besteht ein erhebliches Sparpotenzial, ohne deshalb auf Leistung verzichten zu müssen. Genau hier kommt mein Sponsor ins Spiel, denn mit der App von Clark lassen sich alle persönlichen Versicherungsverträge bequem via Smartphone oder Tablet bedarfsgerecht abschließen, papierlos verwalten und vor allem rechtzeitig kündigen und wechseln. Als Hilfestellung vergleicht Clark hierzu laufend die Angebotspalette von über 160 Versicherungsunternehmen. Und egal, ob allgemeine Beratung oder spezieller Tarifwechsel, für Fragen, Sorgen und Anträge stehen die Versicherungsexperten von Clark jederzeit per Telefon, E-Mail und Live-Chat zur Verfügung. Die Registrierung erfolgt mit wenigen Klicks über die App oder Seite von Clark. Zur Verwaltung bestehender Policen müssen diese dann nur noch angegeben werden. Für alle Hörer meines Podcasts gibt es zudem als Willkommensprämie einen Amazon-Gutschein. Hierzu einfach bei der Registrierung das Kennwort Bares eingeben und für einen 15-Euro-Gutschein eine, für einen 30-Euro-Gutschein zwei bestehende Versicherungen angeben. Der Abschluss einer neuen Versicherung ist nicht erforderlich. Die Adresse von Clark sowie die Teilnahmebedingungen sind zudem in den Anmerkungen zur Podcast-Folge aufgeführt. Und genau dein gebe ich jetzt zurück. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist ein ausgewiesener Fachmann für sogenannte Tax Liens. Und genau zu dieser doch sehr speziellen Anlageklasse habe mich zuletzt mehrere Anfragen erreicht mit der Bitte um Stellungnahme. Und ich selber kenne zwar Name und Konzept dieser Tax Liens, bin aber jetzt nicht der qualifizierte Ansprechpartner für das Thema. Und genau einen solchen habe ich mir gesucht, was im deutschen Sprachraum übrigens gar nicht so einfach ist. Aber heute ist er da. Hallo nach Bayern und herzlich willkommen, Richard Banks.
Ja, wunderbar. Guten Morgen. Herzlichen Dank.
Richard, du selber bist ein intimer Kenner des US-amerikanischen Immobilienmarktes mit klarem Fokus auf Florida und beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren mit Tax Liens. Und wie wir ja im Vorgespräch auch festgestellt haben, sind wir ja beide seinerzeit bei der Lektüre von Robert Kiyosakis Bestseller Rich Dad Poor Dad über den Begriff gestolpert. Ja, ich selber habe mich dann halt, wie gesagt, nur oberflächlich damit auseinandergesetzt. Du bist dann etwas tiefer, um nicht zu sagen, richtig tief eingetaucht, praktizierst das Ganze als ja, Investition viele, viele Jahre. Was sind denn Tax Liens für diejenigen auch, die Kiyosaki nicht gelesen haben?
Ja, vielen Dank, dass du das mit dem Buch angesprochen hast. Das war tatsächlich auch mein Einstieg in Tax Liens. Und ich muss zugeben, vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer auch so, ich habe es nicht beim ersten Mal, wo ich das Buch gelesen habe, so realisiert, welche Möglichkeiten, welche Chancen da drin stecken. Ich habe, glaube ich, den zweiten oder dritten Anlauf genommen und es steht nur mit einem einzigen Wort in dem Buch drin. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, was ist ein Tax Lien? So. Jetzt kommt man erstmal nach Amerika. Das ist jetzt eine Sache, die können wir in Deutschland nicht umsetzen. Und ich möchte vorweggeben, wenn man sich mehr damit beschäftigt, findet man Wege, wie man hier aus Deutschland das in Amerika umsetzen kann, ohne dass man sich in ein Flugzeug steigen muss. Also das, was ich heute tue, mache ich zu 100% online von hier aus. Die Frage war allerdings, was ist ein Tax Lien? Ein Tax Lien ist ein Steuerschuldzertifikat. Da hat jemand seine Steuer nicht gezahlt. Wie kommt es und wie kann man daran investieren? Genau wie bei uns in Deutschland gibt es in den USA Steuern. Ne? Wir haben ungefähr so 20 Steuerarten, da drüben gibt es auch jede Menge. Und
Wer hätte das gedacht?
eine davon ist die Grundsteuer. Die ist in den USA etwas höher als bei uns. Von daher macht es auch für Investoren Sinn, aber da steckt auch tatsächlich mehr drin. Ja? Mit dieser einen Summe zahlt man in den meisten Counties, also hier, wo ich auch in Florida dann involviert bin, nicht nur die an sich nur die Grundsteuer, sondern sind dann auch andere Gebühren drin, wie zum Beispiel ist die Müllabfuhr mit drin, ja? Oder wenn Leute ein unbebautes Grundstück haben, die findet man, das ist auch eine interessante Investitionsmethode in Florida, ja? Und der Eigentümer wohnt nicht vor Ort, dann kann er nicht Rasen mähen. Also wurde es so gelöst, dass dann die Stadt oder der County halt selber einen Rasenmäher schicken und das ist alles mit dieser einen einzelnen Steuerzahlung im Jahr abgegolten. Wenn jemand also pünktlich seine Steuern zahlt, dann gibt es kein Tax Lien.
Okay, nur nochmal zum Verständnis: Der County ist das, was bei uns hier in Deutschland die Gemeinde ist. Ja, also das heißt, auch diese Grundsteuer ist eine Gemeindesteuer, ist ja im Prinzip in Deutschland ähnlich.
Ja, ich würde sogar als Landkreis denn auf die Landkreisebene
Oder Landkreis.
denn ziehen. Aber es gibt auch in anderen Bundesstaaten Tax Liens, die Städte herausgeben. Ja, in New Jersey gibt es beispielsweise Städte, die Tax Liens machen. Bei mir in Florida, ja, sind es die Counties, die diese Tax Liens
Gut, also
versteigern.
die Gemeinden bzw. Landkreise fertigen solche Tax-Liens an. Habe ich jetzt richtig verstanden?
Genau. Also da hat jemand, also ist es nur bei den Leuten, die nicht die Steuer zahlen. Ne? Da sind auch in den Steuern sind ja, wenn man sieht, die Verwendung der Steuern, das ist in Amerika sehr schön transparent. Da steht dann drin, wie viel wird ausgegeben davon für die Polizei, für die Feuerwehr, ja, für die Bibliothek. Also ein Steuerbescheid ist da nicht nur eine Zeile, sondern da ist schon eine ganze Liste. Da sieht man die eingeplante Verwendung des Geldes.
Okay, also
Gut.
einen einzeiligen Steuerbescheid hatte ich auch noch nie in meinem Leben, aber da stehen dann andere Dinge drin, als wofür das verwendet ist. Ja, okay, also verstanden. Also wir haben halt einen Immobilieneigentümer in einem County in Florida und der bezahlt seine Grundsteuer. Wahrscheinlich auch wird das jährlich bezahlt.
Ja, genau. Also man
Okay.
kriegt im Herbst schon Post und da steht dann die Steuer drin, die man dann im nächsten Frühjahr bezahlen möchte. Also man kriegt da, es gibt einen interessanten Anreiz, also das ist dann für Immobilienbesitzer interessant. Wenn man Zeitjahr zahlt, kriegt man Rabatt. Das ist bis zu 4% jeden Monat, den man früher zahlt. Also wenn man 4 Monate im Voraus zahlt, kriegt man 4% Rabatt auf seine Steuer. Zahlt man 3 Monate im Voraus, sind es noch 3%. Das
Ist ja
läuft
super, ist ja wie ein Kontosystem so, ja.
bei den aktuellen Zinssätzen auf der Bank, die man nicht erhält, beziehungsweise hier in Europa ja sogar, dass man noch Geld mitbringen muss, wenn man Geld anlegen möchte bei der Bank, ist es lukrativ, seine Steuern pünktlich zu zahlen. Und tatsächlich zahlen auch die meisten Leute ihre Steuern pünktlich in Amerika. Ja, also an denen können wir als Investoren nichts verdienen. Es gibt aber noch genug, die das nicht tun. Das sind Millionen, ja, wenn ich jetzt überlege, in so einem Landkreis können je nach Landkreisgröße und wie viele Grundstücke und wie viel Wert die Immobilien haben, gut und gerne zwischen 10 und auch 100 Millionen Dollar an Tax Lien Volumen pro Jahr zur Verfügung stehen für Investoren. Also wenn er im Frühjahr, diesem Stichtag, ne, dieser Fälligkeit, wenn er im Frühjahr seine Steuer nicht gezahlt hat, wird aus dieser Schuld, die dort entstanden ist, ein Zertifikat.
Das ist
Sozusagen
quasi ein Schuldschein
ein
letztendlich, ne?
Schuldschein.
Ein Schuldschein, wo halt drin steht, der Mr. Smith schuldet dem County XY die Summe von, weiß ich nicht, 5.000 Dollar.
Beispielsweise, genau. Und das ist ein schöneres Wort, ja, vielleicht noch Schuldschein, Wertpapier. Ne? Es entsteht auf einmal ein Wertpapier.
Ja.
Ich mag tatsächlich dieses Wort lieber, aber jeder kann es so nennen. Also das Englische ist ein Tax Lien entsteht, ja. Und dieser wird dann der Investorengemeinde angeboten zum Kauf. Das Ganze funktioniert im Rahmen einer Versteigerung. Und ich habe gesagt, ich mache das online. Das heißt, es gibt Online-Portale, wo dann halt, die werden vom County oder im Auftrag des Countys betrieben. Da kann man sich einloggen und sehen, was alles im Angebot ist. Kann man sich so ein bisschen wie eBay vorstellen. Da sind dann die Adresse, Bild, man sieht die Höhe der Steuerschuld oder des Anlagezertifikats, Textdienst und hat auch Suchfunktionen. Also man kann danach suchen. Ne? Wenn beispielsweise in den Videokursen wird gern vorgeschlagen, damit man besonders sicher unterwegs ist, schau doch einfach nach einem Einfamilienhaus, wo der Steuerschuldner selber drin wohnt.
Ja.
Das ist sozusagen, was in Videokursen als, also Videokursen, es gibt jetzt nicht so viele, aber denen, den ich halt damals zum Einstieg daran teilgenommen habe, erscheint. Und dann kann man dort, dann gibt man ein Gebot ab. Gebot richtet sich nach dem Anlagezinssatz, der liegt in Florida zwischen 5 und 18%.
Anlagezinssatz wofür?
Der Tax-Lien, also dieses Zertifikat wird verzinst.
Ach so, da wird ein Zins quasi mit eingebaut. Also das steht dann in dem Tax-Lien mit dabei. Also beispielsweise Steuerschuld $5.000, Verzinsung pro Jahr 12% beispielsweise.
Der Zinssatz richtet sich nach dem Interesse der Investoren. Also so, wenn der Lien steht jetzt drin, diese $5.000, und du kannst jetzt bieten. Und du kannst jetzt überlegen, wie viel Geld möchtest du quasi verdienen. Wenn du jetzt 12% bietest und sagst, gut, für 12% würde ich den übernehmen. Und es bietet keiner weniger als du. Und du hast das Geld halt auf dem Konto, ne, hinterlegt, du machst dann eine Einzahlung. Dann kriegst du den und dann hast du den für 12%.
Ah, und wenn aber einer sagt, nee, 10% reichen mir, ist ja ein Einfamilienhaus, die Sicherheit ist irgendwie gewährleistet, wobei zum Thema Sicherheit kommen wir gleich sicherlich noch, dann bekomme ich den Zuschlag.
Also dann bekommt der den 10% geboten hat. Ne? Also das niedrigste Gebot ist es, und jetzt nehme ich mal gleich vorweg, was an nächsten Fragen kommen können. Ne? Was ist, wenn es so viel Interesse gibt, und das ist tatsächlich auch bei vielen Einfamilienhäusern so, bei 5%. Also 5% ist mindestens, die gibt es immer. Jetzt gibt es zwei Leute oder vielleicht sogar 5 Leute, die sagen, 5% würden ja ausreichen. Schaut man sich die aktuellen Anlagezinsen an, sind 5% gar nicht so verkehrt. Ne? Dann wird verlost. Ne? Also haben wir jetzt mehrere Leute, die 5% bieten, dann wird unter den 5ern verlost und alle, die drüber lagen, die fallen schon automatisch raus. Okay.
Wird denn bei der Verlosung der Tax-Lien als Ganzes verlost oder auch anteilsweise? Also ich bekomme immer nur entweder einen ganzen oder gar keinen Tax-Lien.
Genau.
Sehr schön. Gut. Ja, jetzt spinnen wir den Fall doch einfach mal weiter. Jetzt ist es so, ich habe ein entsprechendes Angebot abgegeben, sagen wir mal über 8%, $5.000, und bekomme jetzt bei der Auktion den Zuschlag. Das heißt, jetzt habe ich einen Tax-Lien. Ich nehme an, dieses Online-Konto funktioniert so ähnlich wie ein Depot. Das heißt, ich bekomme wahrscheinlich den Tax-Lien irgendwie eingebucht oder bekomme den irgendwo zu sehen, dass ich den jetzt habe. Und von meinem Konto, was ich dort wahrscheinlich eingerichtet habe, zu den genauen Schritten kommen wir nachher auch nochmal, ja, werden dann eben die $5.000 abgebucht. Das heißt, der County freut sich, weil der hat sofort die $5.000.
Richtig.
Und hat das Geld in der Kasse und hat dann erstmal keine Sorgen. Wie geht's denn dann weiter? Wie komme ich denn jetzt an meine 8%, die ich geboten habe und hoffentlich auch bekomme?
Ja, also vom Ablauf, das hast du genau richtig gesagt, es kommt dann halt der Tag der Versteigerung und da wird dann alles durchgelaufen, und wenn jetzt quasi du der Niedrigstbietner bist mit deinen 8% auf diesen Lien, dann bekommst du den zugeteilt, und das kriegst du dadurch mit, dass du eine E-Mail bekommst mit einer Liste von allen Liens, die du quasi gewonnen hast in der Auktion, und am nächsten Tag wird dann bei dir das Geld vom Bankkonto abgebucht.
Ja? Ah, okay. Also es ist nicht so, dass ich dann wie ein eigenes Konto brauche, weiß ich nicht, bei einem Auktionator von Florida, wo eben alle diese Tax-Liens versteigert werden.
Ne, um daran teilzunehmen, schauen wir hinterher bestimmt noch die Voraussetzungen halt an, ist es so, dass du bei diesem Dienstleister, der diese Auktion anbietet, ein Benutzerkonto anlegst und damit damit es auch quasi echt ist, musst du natürlich Angaben zu dir machen und musst auch bei den meisten Counties, nicht mehr bei allen, aber bei den meisten eine Anzahlung tätigen. Das ist so in Höhe von 10%. Okay. Also wenn du beispielsweise, nehmen wir mal an, für $100.000 halt Liens ersteigern möchtest, dann zahlst du 10.000 einfach an und dann wird der Rest dann am Folgetag abgebucht. Ja.
Okay, also das heißt, die haben quasi einen Abbuchungsauftrag und oder eine Einzugsermächtigung, und darüber funktioniert das dann.
Oh, gut. Es gibt ein Familiencount, da musst du noch gar nicht die Einzahlung machen, sondern da wird dann quasi am nächsten Tag dann.
Gut, okay, gut. Also dann funktioniert es direkt über das Bankkonto. Und ja, jetzt hat es ja gesagt, jetzt bekomme ich meine Liste, dann steht dann drin, meinetwegen, ich habe ja auch mehrere geboten, aber dieser eine Tax-Lien ist eben dabei, über die $5.000 zu 8%. Das wird dann wahrscheinlich auch im Nutzerkonto angezeigt von dem Auktionator, dass der mir gehört. Ja, wie geht's dann weiter? Weil ich
Dann
meine,
kannst du
nur weil
dich
ich das,
zurücklehnen.
ne? Ja
Also
gut, aber nur weil ich das ersteigert habe, heißt ja nicht, dass der Steuerschuldner sagt, oh Mensch, jetzt ist mein Taxlinia verkauft worden, jetzt zahle ich natürlich.
ja, nee, ich hoffe nicht, weil du hast ihn ja gerade gewonnen und du willst ja möglichst lange Zinsen halt bekommen. Also die Hauptarbeit liegt eigentlich in der Recherche, also zwischen dem Angebot, wo das alles veröffentlicht wird, bis die Auktion halt geschlossen wird. Da hat man mal einen Monat, wo man ein bisschen Arbeit hat, sich anzuschauen, die Angebote durchzuklicken, wo möchte man steigern, wo möchte man nicht steigern, zu welchem Zinssatz. Ne? Wenn die Auktion durchgelaufen ist, man kriegt die E-Mail mit all seinen, mit seinen Textdienst, dann kann man sich eigentlich zurücklehnen, bisschen auf die Brust klopfen und sagen, habe ich gut gemacht. Weil das nächste, erstmal, ich sage mal, den Zeithorizont von 2 Jahren hat man selber keinen Einfluss darauf, was passiert. Das
Warum
ist,
zwei Jahre?
es gibt eine Schonfrist sozusagen für den Steuerschuldner. Ne? Wenn jetzt, machen wir einen Blick auf Deutschland, wenn du halt nicht zahlst deine Steuern, dann kriegst du deine Mahnung. Wenn du da nicht reagierst, dann geht es dann zum Gerichtsvollzieher, da kommt jemand bei dir raus, rausgefahren, produziert natürlich auch Kosten. Ja, guckt, zahlst du jetzt wirklich oder kann er irgendwas pfänden, dir was wegnehmen, was er dann halt verwerten kann. Ne? Das gibt es dort im Amerikanischen in dem Fall nicht, sondern du kriegst halt deine Post, deine Steuer zu bezahlen. Und wenn du das dann halt nicht tust, kriegst du nochmal eine Erinnerung schreiben, tust du es nicht, du wirst erstmal in Ruhe gelassen. Ja? Weil die Steuer ist ja bezahlt von jemand anderem, von dem Investor. Und der Landkreis und die Stadt, die haben ihr Geld, die können damit arbeiten, können die Feuerwehr, können die Polizei und sowas alles bezahlen. Und dadurch ist jetzt für denjenigen, der die Steuer eigentlich schuldigt, erstmal schuldet, eine Ruhezeit, eine Schonfrist von 2 Jahren gesetzt. Also in den 2 Jahren passiert dem Steuerschuldner nichts und dafür zahlt er ja die Zinsen dem Investor.
Aber die zahlt er ja nicht laufend, oder muss er die
Die zahlt
laufend
er nicht
bezahlen?
laufend, genau, sondern er zahlt ja erstmal nichts. Ja,
Danke,
und du
das
hast es
noch.
ausgelegt. Aber er könnte jeden Tag zurückzahlen und einige tun das auch. Ist mir auch schon passiert, habe einen Lien gehabt, der wurde einen Tag später ausgelöst. Dann hast du halt nur einen sehr kurzen Zeitraum gehabt, wo du den Zinsen bekommen hast. Im Schnitt, bei meinem Dienst sind es 11 Monate. Also im Schnitt wurden nach 11 Monaten die zurückgezahlt. Ist sehr praktisch, weil dann steht im nächsten Jahr wieder das Geld für die plus zuzüglich Zinsen, ja, für die nächste Auktion zur Verfügung. Die meisten Bundesstaaten haben es so, dass da einmal jährlich Auktion ist und es ist ein bisschen Zeit verschoben, sodass man, wenn man in Florida fertig ist, kann man dann in einen anderen Bundesstaat gehen und irgendwann ist man ja später wieder in Florida. Bei Arizona ist es so, gibt es ganz ganzjährig über
Okay.
Möglichkeiten, ja,
Das heißt,
Texten Dienst zu ersteigern, ja.
heißt aber auch, wenn jetzt, wie du jetzt in Florida investierst, dann gibt es tatsächlich nur einen einzigen Tag im Jahr, wo alle Counties alle Tax-Liens versteigern.
Auch da ist es so, also dass die, also es gibt recht viele Counties und die sind zeitversetzt. Das ist dann auch von der Strategie ganz. Also
Okay.
einer fängt an zu öffnen und macht dann einen Monat später zu und der nächste fängt einen Tag später an und macht einen Tag später zu. Das heißt, man kann hat das ein bisschen hinziehen, ja, über 2 Monate sogar seine Recherchephase. Wenn man den
Verstehe.
einen nicht so viel bekommen hat, hat noch Geld, kann man in den nächsten umziehen. Man kann schon mal vorher gucken, ja, wie viel ist da halt verbraucht von meinem Budget und kann es dann in den nächsten umswitchen.
Verstehe. Gut. Also letztendlich, wenn man Florida oder sagen wir so, Florida Tax-Lien-Saison ist dann letztendlich, erstreckt sich über insgesamt 2 Monate, über die ich Angebote abgeben kann. Danach ist aber Schicht im Schacht bis zur nächsten Saison.
Genau, wenn
In
man noch Geld übrig
Florida, aber in
hat,
anderen Bundesstaaten eben nicht.
wenn man Geld übrig hat, kann man auch in einen anderen Bundesstaat gehen. Es hat ein Coaching-Teilnehmer von mir gemacht, der ist mich dann gestartet, gerade wo er so ein Video, wie wir jetzt hier aufzeichnen, so ein Audio, was wir hier aufzeichnen, gehört hat und fand es so mega, hat gesagt, das muss ich unbedingt machen. Da war Florida schon vorbei, hat er gesagt, macht nichts, er findet es mega, hat dann Erfahrungen gesammelt in anderen Bundesstaaten, hat dazugelernt und ist dieses Jahr sowas von begeistert in Florida dabei und sagt, es war toll, dass er einfach schon in anderen Bundesstaaten gelernt hat. Es sind Details, die sind anders, ja. Aber wer so halbwegs interessiert an der ganzen Sache ist, lernt sehr schnell und sieht dann die Unterschiede und kann dann da ja, sich zurechtfinden. Schauen wir mal weiter. Also ich habe ja
Genau.
gesagt, man kann sich jetzt zurücklehnen und wartet erstmal ab. Wenn jemand jetzt die Steuer zahlt, zahlt er den ja nicht mir, sondern zahlt ja weiterhin dem County die Steuer. Zahlt also zurück. Das passiert. Ist das der meiste Fall, dass es halt passiert wird, dass es zurückgeschaut wird. Wenn die Zeit reicht, können wir mal gucken, was passiert, wenn jemand nicht zurückzahlt. Aber die meisten zahlen zurück. Und dann kriegt man vom County eine E-Mail mit einer Abrechnung. Da steht dann drauf, der Text, Lien, den es betrifft, der die Summe, die eigentliche Summe zuzüglich die Zinsen, und das wird dann, je nachdem, in welchem Account die einen, die überweisen das auch wieder direkt aufs Bankkonto, und das ist natürlich sehr bequem, da hat man gar keine Arbeit mit damit. Es gibt welche, die sind noch ein bisschen altmodischer, die schicken dann per Post einen Scheck und den kann man dann einlösen. Ist jetzt auch nicht so dramatisch, wie man vielleicht denkt. Ja, es gibt ja, also das amerikanische Banksystem ist ein bisschen anders wie das deutsche. Man muss dann sich halt reinfinden, wenn man das gemacht hat, ist recht einfach. Also wenn bei mir ein Scheck ankommt, dann nehme ich mein Handy, öffne die App, fotografiere den Scheck Vor- und Rückseite und dann ist der eingelöst.
Der Scheck kommt ja tatsächlich wieder nach Deutschland geschickt per Post?
Nein, der wird nicht nach Deutschland geschickt, weil das wäre das Thema Voraussetzung. Was muss man machen, um quasi an den Textlinien dran teilzunehmen? Du musst dir eine US-Person schaffen. Das ist im klassischen Fall für uns deutsche Investoren, dass man in den USA eine Firma gründet. Ist jetzt keine große Aufregung, geht viel schneller, viel einfacher und ist viel günstiger, als wir das hier in Deutschland gewöhnt sind. Und diese Firma braucht natürlich dann in den USA eine Adresse und dort würde der Scheck hingeschickt werden.
Ah, okay.
Das war für mich natürlich zum Anfang recht kompliziert. Ne? Das heißt, ich musste mir erstmal Strukturen aufbauen, um sowas halt, solche Schecks auch empfangen zu können und die einlösen zu können. Wenn ich das geschafft habe, kann es auch jeder, der hier zuschaut oder zuhört. Aber er kann natürlich heute darauf zurückgreifen, auf Dienstleistungen, wie wir sie auch anbieten, dass man einfach dann dort das mitnutzt, sozusagen, das System, das schon einmal aufgebaut ist.
Verstehe. Und ansonsten, aber du hast ja gesagt, die Regel ist, der County bezahlt das dann über das bekannte Bankkonto, über den Auktionator dann überweist das entsprechende Geld.
Ja, es kommt auf den County drauf an, aber das sieht man vorher. Also es gibt bei jedem County eine Seite, wo quasi die Spielregeln draufstehen. Da steht dann drauf, wann geöffnet wird, wann geschlossen wird, zu welchem Zinssatz, wie das Ganze ist und wie man einzahlen kann, wie der Auszahlung ist. Also das weiß man im Vorfeld. Und wenn es jetzt bei einem nicht passt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich will da keine Schecks haben, ja, dann geht er nicht in ein County rein, was per Scheck zurückzahlt. Ne? Dann geht er nur in den County rein, der dann wieder automatisch aufs Bankkonto überweist. Und das ist natürlich super bequem. Dann braucht man nur noch warten, bis das Geld wieder zurückfließt, bezüglich die Zinsen.
Und das Bankkonto ist dem County bekannt über den Auktionator, weil da ist ja auch die Abbuchung erfolgt.
Genau.
Ja. Verstehe, super.
Obwohl, man könnte auch ein anderes Bankkonto für die Auszahlung eingeben. Also es gibt
von Investoren. Also man kann das jetzt natürlich schon Feinheiten. Ja, nun hast du ja selber eben gesagt, die meisten bezahlen zurück. Vermutlich auch deswegen, weil am Ende ist es vermutlich so, wie in allen Staaten, wo es irgendwo Immobilieneigentum gibt, wenn ich eine Schuld nicht bezahle, dann kann eben gepfändet werden. Was ist denn jetzt, wenn die 2 Jahre rum sind und die Person nicht bezahlt hat?
Ja, dann liegt es an dem Textlien-Investor, entweder abzuwarten und weiterhin seine Zinsen, halt, er kriegt es ja nicht ausgezahlt, aber es gibt zum Beispiel Strategien, wo man halt nicht auf die 5% setzt, sondern auf die 18%. Ja, also es gibt natürlich Klassen. Das würde ich nicht dem Einsteiger raten. Ne? Man fängt erstmal an mit den sicheren, um Erfahrung zu sammeln, aber wenn man sich dann sicher ist mit dem, was man tut, kann man natürlich Strategien anwenden mit 18%. Und da gibt es natürlich Objekte, wo es Leute gibt, die einfach laufen lassen, weil sie wissen, dass die Immobilie an sich, sei es jetzt ein Grundstück, sei es ein Grundstück mit Haus, dafür haftet für die Steuerschuld.
Ja.
Und da gibt es Leute, die sagen, 18% ist so mega, ich wäre niemals die Verwertung sozusagen beantragen. Das wäre jetzt nämlich der Schritt, was ein Textilien-Investor machen kann, nach frühestens 2 Jahren. Wenn er nach 2 Jahren nicht zurückgezahlt hat, dann sieht er ja seinen Lien, wendet sich denn dort an den County, an die Gerichtsbarkeit des Countys und sagt, ich bin der Investor, ich habe das ausgelegt, ich möchte mein Geld wieder haben, ich beantrage hiermit die Verwertung der Sicherheit. Dann guckt der County, sagt, ja, stimmt, der hat es wirklich gemacht, was ist das? Stellt quasi eine Gebührenrechnung aus, also wird ja gearbeitet jetzt, ne? Die Zwangsvollstreckung wird anberaumt, das muss man als Textlien-Investor auslegen. Zahlt sozusagen noch was hinterher, dann wird eine Zwangsversteigerung anberaumt. Und dort ist es so, dass wenn das Grundstück denn versteigert wird, das heißt dann, in Florida sind wir da bei Tax Deeds, dass dann aus dem Versteigerungserlös alle vorigen Tax-Lien-Inhaber ausgezahlt werden. Bei 2 Jahren ist man ja meistens nicht der Einzige, ja, sondern es gibt ja mindestens noch einen anderen, es sei denn, man hat beide ersteigert. Ja. Also wird dann den Tax-Lien-Inhaber ausgezahlt wieder ihr Geld, zuzüglich natürlich den Zinsen. Wenn es jetzt keiner kauft, und das ist, wenn Leute, die sich für Textlien entscheiden und hin und wieder ja auch ein bisschen werbemäßig damit gearbeitet wird, dass einem dann selbst hinterher das Grundstück gehört, ist tatsächlich möglich. Also wenn keiner bietet, dann kann das Grundstück dann dem Textdienstinhaber dann überschrieben werden. Ne?
Oh.
Dann hat er die Zinsen, er muss dann die anderen auszahlen, ne? Also die anderen Textlien-Inhaber, die werden ausgezahlt, er hat die Gebühr gezahlt von der Zwangsversteigerung und dann muss er halt selber dann, also kriegt er die Sicherheit überschrieben dann halt, ne? Muss er
Aber
behalten.
hat dafür aber nichts weiter bezahlt. Also außer dem Textlien. Ich bezahle ja kein
Ja,
Geld
den
fürs
Text,
Grundstück.
den
Genau.
Text, also seinen eigenen, den hat er bezahlt. Der,
Genau.
falls ein anderer noch drauf war, den muss er
Ja.
ja auszahlen, ne?
Klar.
Also
Ja.
im Endeffekt, es geht hinterher nichts verloren. Jeder kriegt sein Geld wieder.
Gut. Aber ich
Ja.
habe dann ein US-Grundstück und bin dann selber steuerpflichtig, ja.
Ja, richtig. Man wäre dann selber steuerpflichtig. Das wollen einen ja nicht werden. Das heißt, man kann sie ja verkaufen, Grundstücke. Also man kann auch einen Short Sale, also man bietet das auf dem Markt halt ein bisschen günstiger an wie üblich, damit es schnell weggeht, dann ist man auch das Risiko los. Wer weiß, was mit dem Grundstück ist, ja, passiert einem irgendwie was. Also es gibt ja Leute, die möchten dort jetzt das Grundstück nicht länger haben, wollen es schnell wieder verkaufen, ja.
Ja, gut. Heißt aber auch im Umkehrschluss natürlich für diejenigen, die jetzt ja monetär nicht unter Druck stehen, die können ja, das ist ja immer das Problem bei solchen Geschäften, auch bei Immobiliengeschäften, wenn du eben darauf angewiesen bist, eben schnell Geld zu generieren, dann bist du auch eher bereit, eben vielleicht Preise zu akzeptieren, die ja deutlich unter Marktpreis sind. Aber so, wenn du, selbst wenn, also im schlimmsten Fall jetzt in Anführungsstrichen, wenn du das Grundstück angedient bekommst, ja, weil es eben nicht versteigert worden ist, weil es keinen Bieter gab, dann hast du eben das Grundstück. Aber solange du selber nicht finanziell unter Zugzwang bist, kannst du ja gegebenenfalls ja auch Zeit lassen, bis du es dann eben verkaufst.
Ja, und du musst ja nicht
Theoretisch.
die Verwertung der Sicherheit machen, ne? Du kannst ja abwarten, bis jemand anders die Arbeit macht. Also es gibt Liens in der Statistik. Also wenn man die Recherche macht, man sieht ja, ob das Grundstück oder die Immobilie schon mal auffällig war. Und man sieht die Historie. Wenn keine Historie da ist, dann wurden bisher immer pünktlich die Steuern gezahlt. Hat man Historie, sieht man, okay, der hat in den letzten 3 Jahren zweimal nicht bezahlt, ja, und dann hat er nach 100 Tagen zurückgezahlt, da hat er immer nach 400 Tagen zurückgezahlt, da kann man sich freuen, hat jemand 400 Tage lang Zinsen bekommen, ja. Und man findet, je nachdem, nach was man sucht, auch, dass jemand zum Beispiel seit 8 Jahren seine Steuern nicht gezahlt hat, ja, und da hat denn keiner bisher die Vollstreckung halt beauftragt, ja. Und erst wenn es denn dazu kommt, werden alle 8 Leute dann ausgezahlt. Und wenn jemand 8 Jahre lang 18% hat, dann hat er sein Geld als mehr als verdoppelt. Ja, also mal angenommen, du hättest jetzt dieses 5.000 aus dem Beispiel von vorhin und 8 Jahre, ist es mehr als verdoppelt sogar. Ne? Dann kommt jemand auf die Idee, dass dann der kauft das Grundstück. Also wenn jetzt zum Beispiel, also es passiert tatsächlich mit Bauland gelegentlich, dass jemand ein Haus bauen möchte und der sucht ein Bauland, findet eins, ja, derjenige verkauft es, weil er hat schon lange keine Steuern nicht mehr dafür bezahlt, ne, er hat eigentlich gar kein Interesse mehr an diesem Land, verkauft es und beim Verkauf wird dann alles glattgestellt. Also der Neue kriegt quasi ein Grundstück lastenfrei. Das heißt, alle Rechte, die davor halt waren, also diese Textdienste, müssen dann ausgezahlt werden.
Ja, klar.
Und dann sieht sehr schön aus. Also ich habe sowas häufig schon gesehen. Ne? Da ist dann so eine Abrechnung über den Verkauf der Immobilie. Und dann steht dann halt, da kriegt der Makler sein Geld, da kriegt diese Title Company sein Geld und dann kommen da diese Textlien-Investoren, die kriegen dann auch alle ihr Geld und dann hast du es wieder auf deinem Konto, ja.
Okay. Also wenn du tatsächlich einen 18% da hast, dann nehmen wir die 72er-Regel. 72 geteilt durch 18 sind wir bei 4. Das heißt, nach 4 Jahren Verdoppelung, entsprechend nach 8 Jahren, hast du eine Verdoppelung der Verdoppelung, also eine Vervierfachung. Ja? Also ist ja auch nicht schlecht. Ja, wenn das alles dann so glatt geht.
Der Dreh- und Angelpunkt, Luis, ist die Recherche. Ne?
Ja.
Ich habe bei mir auf der Seite sieht man so ein paar Recherchefehler auch, aus denen kann man denn lernen. Bevor man bietet, guckt man sich am besten an, was ist es für ein Grundstück oder mit einem Haus, ist es werthaltig, ne?
Ja.
Und das ist das Schöne, dass man über Textlinien mit doch verhältnismäßig wenig Geld, also es gibt 5.000, hört sich für einen viel an. Ne? Ich habe vorhin mal auf einen Lien geboten, der hat $72. Mache
Also
ich eigentlich recht
nicht
selten?
72.000, sondern 72. Okay.
72. Das mache ich relativ selten, diese ganz günstigen, weil einfach der Verwaltungsaufwand ja
Ja,
quasi, ich
klar.
habe ja auch meine statistische Auswertung, ja, und selbst wenn der mit 18% durchgeht, ich habe 18% da geboten, ist das einfach vom Zinsen nicht so viel, ja. Wenn ich 18% auf 5.000 bekomme, Es ist anders als auf 72, aber wenn sich jemand ein Portfolio zum Anfang zusammenstellen möchte, ja, der kann ja auf Dienst bieten, vielleicht von $100, 200, 300, 400, 500, was man sich wohlfühlt. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, die gehen viel wirtschaftlicher ran, sagen, ich biete nur auf welche, die mindestens irgendwie $800 wert haben. Ja, das ist ja jedem selbst überlassen. Die Suchfunktion, mit der Suchfunktion zeigt man sich an und es gibt ja zigtausende von Dienst, ja.
Aber das ist ja eine ganz schöne Sache, dass es eben auch $72 Tax-Leans gibt, weil das erleichtert ja den Einstieg, dass ich eben nicht so große Losgrößen habe wie in anderen Anlageklassen, hier irgendwie geschlossene Fonds, wo ich dann mindestens 10.000 Euro auf den Tisch legen muss. Jetzt mal abgesehen davon, dass geschlossene Fonds häufig eine etwas fragwürdige Anlageklasse sind. Ne? Aber die kleine Stückelung macht es ja durchaus interessant und ermöglicht ja, ich sag mal, mit sehr, sehr überschaubarem Risiko, auch wenn ich dann mal einen Fehler mache, ja, zum Beispiel einen Recherchefehler, aber dann versenke ich ja eben nicht so viel Geld. Das ist ja das Entscheidende dann auch, ne?
Ja, also Geld versenken kann man tatsächlich mit Tax Leans. Passiert, wenn man bei der Recherche halt Fehler macht.
Was wäre denn so ein klassischer Fall, wo ich, oder wenn wir schon bei Fehlern sind, was sind denn so die größten Fehler deiner Erfahrung nach, die ich als deutscher Anleger, der sagt, oh ja, 18% hört sich super an, ja, muss ich ja sofort investieren. Was sind so die größten oder wichtigsten Fehlerquellen, die ich als Anleger machen kann?
An dieser Stelle möchte ich kurz für eine Werbeeinblendung unterbrechen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. So stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering, nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Insbesondere die Audiozusammenfassung nutze ich gerne zur Überbrückung ansonsten toter Zeiten wie Autofahren oder Kochen. Zuletzt habe ich beispielsweise Der große Umbruch von Klaus Schwab und Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von Hannah Arendt noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de/bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird BLINKIST geschrieben. Für den Fall der Fälle habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im Blogbeitrag vermerkt. Und damit geht es zurück zum Interview.
Bei Häusern kann man gar nicht, also wenn man auf Häuser geht, kann man gar nicht so viele Fehler machen, weil die sind ja schon gebaut und da wohnt entweder jemand drin oder wohnt auch nicht mehr drin. Das ist das Sicherste, weil auch einfach der Wert von da ist. Also ich habe einmal ein Haus gesehen, das war ein Duplex, also quasi so ein Doppelhaus, was ja derzeit nicht bewohnt ist halt, ja. Aber bei einer Zwangsversteigerung gehen die Dinger immer noch so weg, ja, dass da für den Textinhaber das gut ausgeht. Das Risiko, beziehungsweise wo man genauer bei einer Recherche hingucken muss, ist, wenn man mit unbebautem Land halt dort mitmachen möchte. Wenn man sich jetzt in einem Wohngebiet befindet, wo links und rechts überall schon Häuser stehen und da geht es einfach nur das Land in der Mitte, ist das Risiko auch relativ klein, weil dort ja offensichtlich ein Haus gebaut werden kann und das wäre dann quasi auch die Vermarktung des Grundstücks später, falls es in dem Bereich zu einer Zwangsversteigerung kommt, dass man an Häuslebauer halt dieses Grundstück halt verkauft. Mhm. Man muss ein bisschen vorsichtig sein bei der Größe des Grundstückes, denn es gibt so ein bisschen Mindestgrößen. Und einige Grundstücke, die im Lean-Bereich drin sind, das sind halt solche schmalen Schläuche, ja.
Also sind so Handtücher,
so, ja. So Verkehrshinseln, so Dinge, wo du eigentlich nichts machen kannst. Da kannst du halt einen Park, vielleicht eine Garage draufstellen oder irgendwie nur eine Wiese mit dem Rasenmäher. Das sind dann so klassische Fallen, weil neben der Autobahn mal so ein Abschnitt, wo du eigentlich gar nichts bauen kannst. Ja. Das wäre dann so ein Fehler. Da kann manchmal werden die tatsächlich bezahlt und auch zurückbezahlt, ja, aber wenn du quasi jetzt irgend so einen schmalen Streifen zwischen zwei Häusern hast und es passt kein Haus mehr auf dieses Land dazwischen, denn hast du zwar den Lean, aber du kannst nicht da, ist ein bisschen risikoreich. Aber ich habe selber schon gesehen, dass die dann aber zur Versteigerung gebracht worden sind und dass dann jemand bei der Tax-Deed-Versteigerung bei dieser Auktion seine Recherche, seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hat und dann so ein Ding aus der Versteigerung rausgenommen hat.
Also das sind wir fast wie beim Aktienmarkt hier, beim Greater Fool, ja. Also dass man den Nächsten sucht, der nicht so genau hinguckt. Ja. Ja. Also die Chance hätte man dann noch.
Aber man kann sagen, es ist insgesamt diese Tax-Lean-Geschichte schon mit einer hohen Sicherheit, weil was haftet, ist immer das Immobilienvermögen, egal ob es jetzt unbebautes Grundstück oder bebautes ist, und es kommt auf einen selber drauf an, und wir haben doch heute diese Mittel, ja. Also wir können doch allein über Google Maps können wir doch schon feststellen, wie schaut eine Gegend aus, ja. Wir können in Amerika ganz viel mit Street View machen, wo wir dann halt sehen, wie schaut es dort aus. Ist ein bisschen zeitversetzt, die Satellitenbilder sind nicht immer so brandaktuell, aber es gibt je nach dieser Plattform von dem Tax-Lean-Anbietern noch weitere Recherchetools, die man sieht, wenn man sich dort eingeloggt hat. Ja? Da kriegt man ganz viele, ganz genaue Daten raus und kann da dann gut erkennen. Also da wird ja zum Beispiel der Square Feet, also was bei uns jetzt Quadratmeter ist, vom Grundstück angegeben, und wenn da irgendwie was steht, 97, ja, also ich war jetzt umgerechnet, habe ich so ein schönes Fehler für Instagram-Posting rausgesucht. Da hat jemand halt vom Bild her sah das toll aus bei der Recherche. Ne? Er schaut sich das an, sieht, das ist so eine Hotelanlage irgendwie, also oder Motel, das ist ein bisschen preisgünstiger als ein Hotel, so eine Anlage, Wohnanlage und dann schöner Pool. Aber er hat diese 97 Quadratmeter dann da bekommen, die neben dem Pool einfach nur wie gepflasterte Wiese halt. Ne? Das war so ein typischer Recherchefehler. Ja. Den man machen kann. Es liegt an einem selber. Aber ich sag mal so, bei mir, ich habe auch 1, 2, 3 Fehler mal in der Anfangszeit gemacht. Heute traue ich mir zu, dass ich mit 99,9% ja Sicherheit sage, das Ding, das passiert mir nicht mehr. Und wenn, dann lerne ich halt auch was dazu. Und wenn man quasi auch nicht gleich nicht die 5000er Leans nimmt, sondern die etwas kleineren, dann ist das so dramatisch. Ja.
Also halt mal fest, wichtigste erstmal Recherche, dass ich genau weiß, was, also es ist ja wie immer bei allen Kapitalanlagen, in was genau investiere ich? Also in dem Fall eben, was ist das für ein Objekt, was als Sicherheit dahinter steht? Das muss man natürlich wissen, Datenschutz in der USA ist deutlich anders als hier in Europa. Deswegen sind natürlich viel, viel mehr Daten verfügbar und einsehbar. Ne? Das ist ja schon von dem Textilanbieter bzw. Auktionator und dann wahrscheinlich auch über öffentliche Register, wo ich dann viel, viel mehr Einkünfte einholen kann. Ja, das Zweite, auch hier gilt wahrscheinlich, würde ich mal ganz stark von ausgehen, der Zusammenhang von Rendite und Risiko. Wenn ich halt 5% da habe mit vielen Geboten, dann kann ich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schon eher ein Objekt ist, was relativ sicher, spätestens auch in der Verwertung ist. Und wenn ich eben ein Objekt habe oder ein Tax-Lean, ja, wo so der momentan niedrigste Anbieter irgendwo bei 20% oder 25% liegt, dann ist das wahrscheinlich schon ein eher höher risikobehaftetes Objekt. Eben, weil sie nicht unbebaut irgendwo außerhalb der Stadt in einem Gelände, wo man nicht genau weiß, was draus wird, ja.
Ja, kann man generell so sagen. Ja. Und man kann es ja auflösen über die Suchfunktion.
Genau,
ja. Wenn ich da einstelle und die ist sehr detailhaltig, dass ich zum Beispiel keine zu kleinen Grundstücke haben möchte.
Ja.
Ja, okay. Dann werden die gar nicht mehr angezeigt und damit schließe ich diesen Bereich schon mal aus.
Gut. Was würdest du denn sagen, jemand, der so einsteigt, wie viel Geld sollte man dann mitbringen? Denn jetzt sind wir beim dritten Punkt. Auch hier ist natürlich, Fehler sind ja nie ganz auszuschließen. Aber das Schöne ist ja, ich kann ja auch wie bei Aktieninvestitionen streuen. Das heißt, ich muss ja nicht unbedingt nur einen Tax-Lean kaufen über $20.000. Ich kann mir ja auch 20 Stück über $1.000 kaufen. dann bin ich ja selber in verschiedenen Objekten ja auch nochmal gestreut, habe unterschiedliche Schuldner. Deiner Erfahrung nach, wenn jemand wirklich so mit dem Thema starten möchte, wie viel Geld sollte er mitbringen?
Tja, das ist eine Frage, die wird mir häufig gestellt und ich gucke mir dann immer denjenigen an, wer ist mir gegenüber, weil die Antwort da etwas davon ableitet. Wenn jetzt jemand auf die Rendite aus ist und auf hohe Sicherheit, dann braucht er einfach mehr Kapital. Also wenn jetzt jemand sagt, er möchte halt Einfamilienhäuser, wo der Besitzer selber drin wohnt, weil er möchte einfach die 5% Rendite, die er auf dem Bankkonto so nicht bekommt, da würde ich sagen, starte nicht unter 100.000. Wenn du im ersten Jahr einen positiven Effekt haben willst oder spätestens im zweiten, weil man muss bedenken, man hat ein Setup von der Infrastruktur. Ne? Ich kann es nicht von meinem deutschen Privatkonto aus machen. Das heißt, ich setze in den USA, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es ist relativ einfach, ist es auch, aber es hat natürlich auch Kosten. Ich setze eine Firma auf, die mir selber gehört, oder brauche ein Bankkonto dazu, brauche eine Postadresse dazu und einmal im Jahr muss ich auch einen Steuerberater bezahlen, weil genau wie in Deutschland sind natürlich Zinsen einkommensteuerpflichtig. Und ich habe also für diese Kapitalanlage so ein bisschen Setup zu machen. Ist es alles Handel? Es gibt Leute, die schrecken davor zurück. Das ist denen zu viel, denn ist dieser Textdienst auch nicht deren Sache. Man kann es alles erlernen und es gibt da Leute, die da auch Hilfe anbieten. Man muss nicht das Rad neu erfinden. Ich selber bin nicht mit dem Betrag gestartet. Ja? Also bei mir war das wesentlich geringer. Und das ist auch so die Idee vielleicht für jemanden, der sagt, oh, das hört sich interessant an, aber ich habe noch nicht dieses Geld. Aber das könnte der Weg sein, wie ich tatsächlich in einem anderen Rechtsraum, bewegen uns ja in Amerika auf einem anderen Kontinent, einem anderen Rechtsraum, losgelöst jetzt von Deutschland, ein Vermögen aufbauen kann, indem ich bereit bin, was dazuzulernen und auch Lust habe, mich vielleicht weiterzuentwickeln. Dann kann man diese 100.000 ja auf 10 Jahre strecken. Wieso muss ich alles im ersten ausgeben? Ne? Wenn ich bei mir beispielsweise einplane, ich tue jedes Jahr mir ein Budget von $10.000 setzen und fange einfach mal an. Im ersten Jahr reicht es ja auch aus. Ne? Ich setze die Struktur auf, ich melde mich bei ein oder mehreren Counties an, mache die Recherche, fange an zu bieten, guck mal, was raus ist. Bei mir war der Fehler im ersten Jahr, ich habe zu wenig geboten, ja? Zu wenig auf zu sichere. Hatte ich hinterher noch ein Budget, da war noch fast alles da.
Weil zu oft gelost wurde und du bist dann natürlich nicht zum Zuge gekommen.
Ja, ich hab da wie im Videokurs natürlich, als ich angefangen habe, auf die Einfamilienhäuser geboten, wo die Leute selber drin gewohnt haben. Das heißt, ich habe quasi einen Textlinwert, vielleicht um die $2.000 der Lien und das Haus ist aber dann irgendwie $250.000 wert. Ne? Das ist mega sicher, da gibt es Konkurrenz, die da drauf bieten. Ne? Das heißt, da sind mehrere, die 5% halt bieten. Da ist bei mir jetzt gar nicht so weggegangen. Mittlerweile habe ich mich weiterentwickelt, was ich auch dementsprechend in Kursen und bei mir auf der Webseite dann halt wiedergebe. Ja, was gibt es für Strategie, um einen höheren Zinssatz halt zu bekommen? Ja. Was natürlich auch im Hinblick darauf, auf die Geldstabilität, ne? Wir wissen nicht, wie es in den nächsten Jahren halt wird. Wir sind im Geldwert bei Textleans. Wie einfach die Inflationsrate sein wird. Ja? Und wenn ich dann vielleicht 1, 2 oder 3 Jahre in so einem Lien gebunden bin, fühle ich mich mit 18% sicherer als mit 5%, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Das Schöne ist aber, und die zusätzliche Sache ist, man lernt einfach Dinge über den Immobilienmarkt. Also bei mir, also wenn man auch jetzt zur Ausgangssituation beim Robert Kiyosaki hinzugeht, Textleans ist eine Sache, die kann man mit Kleingeld, man kann einen Lien von mehreren $100 vielleicht oder Anfang von Tausender halt ersteigern. Man lernt aber durch die Recherche halt sehr viel über den Immobilienmarkt und kann da beispielsweise dort einsteigen. Ja, da wird man vielleicht auch nicht gleich ein Einfamilienhaus kaufen oder ein Ferienhaus bauen wollen, sondern sagt, da ist ein Grundstück. Lass mal gucken, wie schaut denn es mit den Grundstückspreisen aus? Und da wird man vielleicht feststellen, dass da 2 Grundstücke nebeneinander liegen. Eins wurde verkauft für die Summe X und eins wurde irgendwie 3 Monate später für die Summe 2x verkauft. Ja. Das ist nichts Ungewöhnliches in den USA. Der Markt ist wesentlich transparenter. Man kann viele Sachen nachvollziehen und kann dann beispielsweise in sowas einsteigen oder in die Textdienst. Textdienstversteigerung gibt es beispielsweise bei vielen Counties 2x im Monat oder sogar jede Woche. Dort, wo denn die Verwertung ist von den Textleans, ja.
Da hat man also nochmal zur Begrifflichkeit, ne? Textlean ist dieser Schuldschein auf die Steuer und Textdeed ist dann tatsächlich die Versteigerung eines Schuldscheins, der eben nicht bedient wurde.
Ja, die Versteigerung sogar der Sicherheit, ne?
Die Versteigerung der Sicherheit, ja.
Genau, damit die ganzen Textlean-Inhaber ausgezahlt werden, die kriegen ihr Geld zurück und einer hat dann das ja, das Objekt. Und das ist natürlich auch vom Markt, ne? Also da konnte man vor einem Jahr, konnte solche Grundstücke oder auch Häuser zum halben Verkehrswert halt ersteigern, ne? Aktuell ist der Markt wieder hochgegangen, ne? Also jetzt ist es etwas mehr, aber wenn man das begleitet, da kann man jede Woche zu tun haben, ne? Und da gibt es natürlich auch Versteigerungen von einigen Grundstücken, die fangen bei $5.000 an. Es gibt welche, das sind halt 20.000, 30.000, 40.000, das sind dann schon ganz andere Lagen. Ja. Häuser sind eher selten denn in der Zwangsversteigerung, da zahlen die Leute schon ihre Liens dann zurück. Also spätestens, wenn der Sheriff dann mal vor der Tür steht und nochmal nachfragt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man über dieses System, es gibt Leute, die das gelegentlich, also auch kritisch finden, ja, da wird einem irgendwie das Haus unterm Hintern weggenommen. So ist es in der Praxis ja nicht. Es ist ein sehr soziales System, weil man kriegt mehr Zeit eingeräumt, man kriegt dann halt muss nur die Zinsen dafür zahlen und wird in Ruhe gelassen, ja. Man wird da nicht irgendwie penetriert mit irgendwas. Aber dann, wenn quasi die Verwertung der Sicherheit beantragt wird, dann wird natürlich derjenige auf verschiedenen Wegen kontaktiert vom Gericht. Da wird Post rausgeschickt, da wird auch der Sheriff mal rausgeschickt. Gibt's den überhaupt noch da? Lebt er noch da halt, ja? Und im Endeffekt wird dann aber auch aufgeräumt, weil es gibt Leute, die sind zum Beispiel verstorben, ja? Und es gibt keine Angehörigen, die sich darum kümmern. Soll jetzt das brachliegende Haus, ja, fällt es dann irgendwie zusammen oder dieses Grundstück, weil es dann Leute unbekannt verzogen haben, vergessen, dass sie da ein Grundstück halt haben, ja? Es wird durch dieses System halt aufgeräumt, es gibt dann einfach einen neuen Eigentümer und der bitteschön kümmert sich darum, weil Eigentum verpflichtet, ja.
Gibt es denn eine Statistik darüber, aus welcher Motivlage diese Steuern nicht bezahlt werden? Oh, weil ich meine, es ist ja sehr ungewöhnlich, wenn ich so ein Objekt habe, dass ich dann sage, naja, ich bezahle meine Steuern, meine Grundschulden nicht.
Ach, das ist so, wie das Leben spielt, ne? Also es gibt Leute, der klassische Fall ist, sie haben kein Geld mehr, ja.
Ja. Gut, ist klar, der.
Ja, oder sie ziehen um, ja, und kriegen dann die Post nicht mehr. Also man kriegt die Aufforderung, dass man eine Steuer zu zahlen hat, per Post zugesendet. Bei den meisten halt, ja. Ganz normalen Brief, also selbst wenn ich Investor hier bin und in Deutschland meine Adresse habe, kriege ich aus Amerika dann Post, da steht dann drin meine Steuerabrechnung und die Termine, wann ich, wir hatten schon einen Anspruch gehabt, wie viel Prozent Rabatt ich halt bekomme, wenn ich früher zahle. Ja. Und es gibt Leute, die ziehen halt um und haben das beispielsweise als Kapitalanlage gekauft, ja, und haben es dann einfach vergessen, dass sie das haben und dann erreichen es die Briefe nicht mehr und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Also die Leute, die selber in den Häusern drin wohnen, ja, die kriegen üblicherweise auch die Post und sehen und wissen das und zahlen dann halt so nicht. Aber es gibt ja auch, habe ich auch schon gesehen, Firmen, die, ja, also quasi institutionelle Investoren, die mal irgendwie auf 200 Dienst geboten haben und dann haben die dann irgendwann vielleicht sogar Grundstücke übernommen oder Häuser und dann ist die Firma pleite gegangen hinterher, ne, und dann wird der Markt auch aufgeräumt. Ja. Ne? Die Firma hat dann in so einem Briefkasten gewohnt, ja, und da fährt dann auch der Sheriff hin und sieht dann, naja, hier ist ein Haus, hier sind hier 500 Briefkästen, ja, den gibt es halt nicht und dann wird über diese Tax-Deed-Option, über die Zwangsversteigerung dann halt aufgeräumt.
Ja, gut, das ist natürlich auch eine Methode. Ja. Ach so, vielleicht noch einen Punkt. Wer Kiyosaki gelesen hat, der wird sich daran erinnern, eventuell, aber jetzt der unbedarfte Zuhörer oder Zuschauer wird natürlich fragen, naja, warum in der Regel oder sehr häufig gibt es ja auch irgendwo eine finanzierende Bank dahinter, hinter so einem Objekt, warum kauft die das Ganze nicht einfach auf? So könnte die ja günstig quasi ans Objekt kommen. Ich glaube, Banken ist aufgrund Interessenskonflikt die Teilnahme diesen Versteigerungen verboten. Ich weiß nicht, stand zumindest bei Kiyosaki drin, ich weiß nicht, ob es flächendeckend in den USA immer noch so ist.
Ja, der Banken haben doch Angst hauptsächlich, ja. Also jemand, der mal irgendwie eine Finanzierung bei der Bank beantragen möchte, ich mag ja auch Banker, sind ja sehr freundlich und man kriegt einen Kaffee geboten und so weiter.
Ja, kann man aber auch heiraten.
Man sieht hin und wieder, dass Banken halt auch Inhaber einer Immobilie geworden sind, also beispielsweise dadurch, dass jemand mal finanziert hat und konnte es dann nicht mehr bezahlen und dann ist irgendwie dann die Bank dazu geworden und versucht es dann irgendwie wieder abzustoßen und so weiter. Sie selbst sind am Markt nicht tätig, also sie investieren nicht in Textleans oder sowas, ja. Das ist eine Disziplin für so Privatinvestoren. Und Privatinvestoren, da zähle ich auch Leute mit einer Firma hinzu. Ja, weil gerade wir, quasi Deutschland, müssen ja eine Firma in den USA gründen, ja, um daran teilzunehmen. Ja, da steht dann halt irgendwie dann halt Lieschen Müller Corporation oder Lieschen Müller LLC. Und das sieht dann halt, ja, ist halt eine Firmierung halt, ja. Aber Banken an sich machen Das jetzt nicht. Ja.
Okay. Also, jetzt hast du ja gesagt, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wer Interesse daran hat, in Taxlean zu investieren, braucht im Prinzip als Person in Deutschland im Prinzip eine juristische Person in den USA, über die das Ganze abgewickelt wird. Wie lange dauert das, eine solche Firma in den USA zu gründen, und was kostet mich das? Einmalig und dann laufend, weil das muss ich ja mit einkalkulieren in das letztendlich Geschäft. Das ist ja dann keine Kapitalanlage, sondern das ist ja schon ein aktives Geschäft.
Ja, sehr gerne. Und ich sage auch dazu Investitionsbusiness. Ja. Das ist was anderes als Geldanlage. Geldanlage, da gibt man sein Geld ab und kriegt dann halt wieder was zurück. Hier muss man tatsächlich selber was machen. Und wir haben den aktiven Teil mit der Recherche gesehen. Ja. Also wie in Amerika gibt es immer so einen Von-Bis-Preis. Ja? So eine Firmengründung, das Angenehme ist, man muss nicht anreisen, man kann das online gründen. Das günstigste Internetpreise findet man wahrscheinlich irgendwas ab $99 für sowas. Da sammelt man viel Erfahrungen. Ja?
Ja, aber wo habe ich denn eine vernünftige Firma dann am Ende? Ab welchem Geld?
Ja, also ich würde sagen, komm, gib mal paar hundert Dollar dafür aus, damit du dann auch alles drin hast. Also am besten, also du hast dann eine Firma, am besten ist es auch so, dass du nicht selber die Steuernummer beantragst. Also wenn du dich anmeldest, du brauchst natürlich eine Steuernummer bei diesen Auktionsportalen. Also muss eine beantragt werden vom also beim IRS. Du kannst das alles selber. Also wenn du für $99 irgendwo noch im Internet was findest, kannst du auch alles selber machen. Ne? Natürlich kannst du eine Steuernummer beantragen. Du kannst dir jemanden suchen, wo du die Adresse nutzen kannst. Vielleicht hast du einen Onkel, eine Tante drüben. Also so fangen auch einige an. Warum nicht?
Machen wir mal das Rundum-Sorglos-Paket, ohne sich jetzt zu sehr mit bürokratischen Lasten in den USA abgeben zu müssen. Also so mit $500 habe ich dann schon meine LLC.
Ja, also zu dem Preis kriegst du auch eine Firma. Mhm. Verwaltungskosten, also die Firma, die muss am Leben gehalten werden. Das heißt, da wird dann jährlich ein Bericht eingereicht. Das musst du nicht selber machen. Das ist so, dass es nennt sich Registered Agent. Research Agents Office, also da gibt es dann jemand, der sozusagen deine Firma in den USA als Ansprechpartner für den Bundesstaat halt gilt. Ne? Das ist halt ein Gesetz, dass der Bundesstaat, wenn er was hat, zu den allgemeinen Öffnungszeiten Ansprechpartner findet. Also meistens ist es dieselbe Person, die Firma auch gründet, die bietet das an für eine jährliche Pauschale. Das ist dann einfach sozusagen, da kommt die Behördenpost an, wenn da mal was ist, wird es weitergeleitet und ich gebe jährlich den Bericht ab, dass es die Firma noch existiert sozusagen halt. Ne? Und das kostet auch eine Gebühr an den Staat. Würde ich mal sagen, es ist ein bisschen unterschiedlich von den Anbietern, aber um da noch einzuplanen, und wir machen mal runden mal auf, was das im Jahr eine Pauschale ist, weil du musst noch einen Steuerberater bezahlen, der einmal im Jahr dann quasi diese Gewinn-Verlust-Rechnung die du vielleicht sogar schon selber machst, aber die er dann quasi als Steuererklärung dann halt eine ausformuliert ist falsch gesagt, aber ins Formular, ins Form einträgt, ja, und dann abgibt. Insgesamt würde ich so $1,000 ungefähr rechnen, was einfach Verwaltungskosten pro Jahr sind für so eine Firma.
Okay. Gut. Dann logischerweise, damit ist dann wahrscheinlich auch verbunden, dass ich ein Bankkonto irgendwo in den USA habe. Ja. Weil das braucht ja wahrscheinlich die LLC zwingend.
Ja, also es ist eins da. Also man braucht eins. Es wird nicht geguckt, von welchem Bankkonto es ein- und ausgezogen wird. Wenn du jetzt wieder einen Onkel da drüben hast, der sein Bankkonto zur Verfügung stellt, ja, ist es aber nicht. Das ist nicht der Regelfall. Also man öffnet auf das Unternehmen halt Bankkonto. Das Bankkonto ist so ein bisschen die Achillesferse des Ganzen. Wenn man selber drüben ist, ist es relativ einfach, eine Bank zu finden, die einem Geschäftskonto öffnet. Also man hat eine Firma, also öffnet man auch ein Geschäftskonto. Man braucht nicht zu den allergrößten Adressen gehen und so, umso größer der Bankname, umso komplizierter wird es eigentlich. Ja. Also man sucht sich da eine Bank aus, die einem gefällt. Es gibt aber auch mittlerweile die Möglichkeit, übers Internet ein Bankkonto fürs Geschäft auch zu eröffnen. Dann kann man auch danach gucken. Das ist natürlich bequem für die Investoren bei uns hier aus Europa.
Ja gut, also gibt auch Online-Banken, dann geht das Ganze dann halt
aber es auch. Ist aber so ähnlich wie in Deutschland, ne? Du hast keine, du kannst keine Garantie für ein Bankkonto ausstellen. Ne? Also du beantragst ein Konto und du hast je nachdem eine ganz gute Öffnungsquote, aber jede Bank entscheidet sich selber. Ja? Also ich kenne mich ja auch, bin ja auch ein bisschen aus dem Bankmilieu. ja, man stellt einen Antrag und die Quote ist ganz gut, aber es gibt immer welche, wo es dann halt nicht funktioniert. Ne? Das ist, ist halt
genau. Teufel ist ein Eichhörnchen, ja.
Aber dafür lief es ja nicht nur, das ist ja schön, es gibt ja nicht nur einen Landkreis, wo County, wo Textleans versteigert werden, Textleans, und es gibt nicht nur eine Bank. Also es ist ja schön, dass wir so eine Vielzahl von Institutionen haben, und wenn es bei einem nicht klappt, dann schaut man sich nach dem anderen um. Ja, also die Leute, die bei mir im Bereich drin sind, die haben ihr Bankkonto gefunden.
Okay. Und dementsprechend werden auch Steuern, hat es ja auch gesagt, auf die Zinsen fällig, die ich erwirtschafte, wenn ich mit Textleans als Firma handel.
Ja, also die Zinsen sind natürlich einkommensteuerpflichtig, aber ist so ähnlich wie bei uns. Versteuert wird immer nur der Gewinn.
Genau.
Das heißt, du rechnest deine Ausgaben dagegen.
Klar.
Und das, also du siehst auch, du kommst nicht so schnell in die Gewinnzone. Ne?
Wenn ja,
du,
ja,
das sagst, du hast jetzt 1.000 musst du erstmal
Kosten wieder reinspielen.
Dann gibt es da natürlich einen, die sagen, oh, das ist jetzt erstmal nichts für mich. Weil dann müsste ich ja.
Aber dann wird auch klar, warum du sagst, naja, so mit 100.000, das ist schon eine vernünftige Summe, weil wenn ich eben die 1.000 an Fixkosten habe, das ist schon mal 1% der Investitionssumme, dann muss ich ja im Prinzip ja auch noch rechnen, die Zeit, die ich selber recherchiere, ich möchte mich ja auch irgendwo selber bezahlen, und dann muss schon ein bisschen was bei rumkommen. Ich nehme an, die Steuern, die auf die LLC in den USA fällig werden, die sind dann aber auch anrechenbar im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens auf Steuern, die ich dann auf meine LLC-Gewinne hier in Deutschland bezahlen müsste, oder?
Also die empfehlenswert aus meiner Erfahrung ist, sowas, also man kann eine LLC als Corporation versteuern, ja, also LLC, vielleicht mal kurz zum Unterschied, ist ja so ungefähr, es ist meine Person, nur ich mache quasi so ein Schutzschild drum, dass die Haftung begrenzt ist, aber steuerlich fließt alles durch. Das ist für ganz viele Amerikaner hochinteressant, weil sie einfach einen niedrigen persönlichen Steuersatz haben. Wir als Deutsche würde ich eher empfehlen, Richtung Corporation zu gehen, damit die Firma dort drüben in den USA als Kapitalgesellschaft besteuert wird. Da gibt es einen einheitlichen Steuersatz, kann man auch gut mit kalkulieren, sind derzeit 21%. Das ist das, was in Amerika an Steuern abgeführt wird. Wenn ich jetzt etwas nach Deutschland wieder rüberholen möchte, ja, dann ist es dann so, dass ich, wie ähnlich wie bei einer Aktie, ne, ich habe dann meine Gewinnausschüttung und muss dann dementsprechend die dann hier versteuern.
Verstehe. Also, ich weiß, also jetzt nochmal der Hinweis, wir sind ja auch keine Steuerberater, das ist jetzt nur persönliche Erfahrung oder das, in dem Fall, was du dir ein bisschen eingeeignet hast. Wenn du also im Prinzip eine LLC, das ist eine Personengesellschaft, mit Haftungsbegrenzung, das heißt da Durchflussprinzip, das heißt, was da an Gewinnen in den USA anfällt, wird dann hier auch in Deutschland steuerpflichtig, weil es quasi eben durchfließt.
Das ist komplizierter, ne? Also deswegen sagt LLC, wenn es vom Firmennamen passt, kann man es machen, und man kann dann, wenn man beim IRS die Steuererklärung abgibt, dann eintragen, ich möchte wie eine Corporation besteuert werden. Das ist jetzt sozusagen so mein Tipp bei der ganzen Geschichte, weil diese Durchflussgesellschaften ist mega kompliziert, weil da gibt es unterschiedliche Ansichten. Das Bundesfinanzministerium hat dazu sich auch schon geäußert. Und das ist schwierig. Da begibt man sich in so eine... Okay. Also, da will man nicht rein. Aber wenn man eine Kapitalgesellschaft halt hat, ja, das ist der Vergleich zu den Aktien, da ist das ganz, ganz, ganz klar. Wenn ich dann nämlich eine Kapitalausschüttung mache, ja, dann habe ich ein Dokument, dann ist ein Geldfluss nach Deutschland und dann wird dieser versteuert. Das ist eine ganz saubere Angelegenheit. Diese Durchflussgesellschaften ist jetzt nicht so schön für uns Textdienstinvestoren.
Also auch nochmal ein Tipp. Also eine Corporation gründen, keine LLC.
Ja, das ist sozusagen das Generelle. Und das ist, man kann,
oder eine LLC.
Man kann es auch wie eine Corporation versteuern halt. Ne? Das ist ein anderes Kreuz im Formular. Aber wenn man es im Kopf, dass man sich das merkt, also sagen wir mal, so Corporation wäre in dem Fall als ausländischer Investor einfach schöner, weil man hat quasi, ist wie eine Aktiengesellschaft. Ne? Man ist dann Aktionär seiner eigenen Aktiengesellschaft, ist eine schöne, saubere Trennung, und dann kann man auch alles schön belegen und alles sauber, und das kann dann nachvollzogen werden, einmal auf amerikanischer Seite vom Steuerberater, hier dann auf deutscher Seite. Das ist, da gibt man sich nicht in irgendwo, wo man nicht rein möchte.
Mhm. Gut. Ja, und dann braucht man natürlich die notwendigen Informationen, um dann einsteigen zu können, eventuell Hilfe bei einer Erstrecherche oder was sind denn überhaupt für Plattformen? Welche Counties gibt es, die entsprechende Anbieter haben? Wo kann ich mich einloggen? Was ist empfehlenswert? Und da bietest du ja auch entsprechendes Informationsmaterial an mittlerweile. Und wie du auch im Vorfeld gesagt hast, auch eine entsprechende Gruppe, die du betreust, interessierter Investoren. Wo findet man denn mehr zu deiner Person bzw. auch deinem Angebot?
Mhm. Am einfachsten ist es auf meiner Webseite, das ist amerikakonto.com zu gehen. Da findet man verschiedene Artikel. Da sieht man auch schon ein bisschen mehr den Ausblick, was kann eigentlich aus Textdienst noch alles entstehen. Dort gibt es auch eine Suchfunktion rechts und dann natürlich eine Navigation. Da steht dann so Investments und da kann man sich den Textdienst aussuchen. Da findet man verschiedene Anleitungsartikel. Das ist alles kostenfrei. Das ist auch sinnvoll erstmal zu so einer Grundrecherche, dass man sich erstmal noch zusätzlich zu dem, was wir heute besprochen haben, einen Überblick verschafft. Dort sind ja auch ein paar erfolgreiche Beispiele, da sind ein paar Bildschirmdrucke, dass man auch mal was sehen kann. Und dann habe ich dort auch einen Videokurs verlinkt, den habe ich nicht selber gemacht. Ich wurde schon öfter mal gefragt, warum machst du da keinen Videokurs, weil du machst das schon ein paar Jahre und das sieht bei dir auch recht erfolgreich aus. Ich könnte es machen, aber es gibt ja schon einen, damit habe ich ja selber gestartet, den habe ich von dort auch verlinkt. Das ist dann schon mal eine Erstinvestition, ne? Da gibt man schon mal Geld aus, um was zu lernen. Und das ist auch wichtig. Also wer das nicht möchte, für den wäre Textdienst auch nichts. Also man muss ein bisschen investieren. Das kann man so ähnlich sehen wie eine Geschäftsgründung, die man aus Hobby macht, um sich ein bisschen Know-how und natürlich auch vielleicht Kontakte anzueignen. Das, was bei mir dann quasi sozusagen als Premium-Bereich angeboten ist, ist denn die Begleitung für Leute, die es wirklich ernst meinen. Ne? Das ist im Preissegment auch etwas höher. Da ist dann, wer möchte, auch alles mit dabei, was man braucht an Firmengründung, Steuernummer, Adresse, die Hilfe sozusagen bei der Bankkontoeröffnung. Da ist so ein Allround-Paket. Und das hat sich für einige Leute ganz gut dargestellt, weil das ist dann so, wir sind über Zoom, ja, schauen in die Recherche, gehen gemeinsam rein und können halt Fragen stellen und dann wird dann halt geboten. Das ist ein möglicher Weg, ja. Vielleicht nicht für jeden, weil einfach dort eine höhere Investition ist, aber man hat die Sicherheit, dass man hat halt einen Coach sozusagen, der das Ganze schon mal gemacht hat.
Ne? Ja, also man wird an die Hand genommen, also das, was ja häufig so das Nötige ist, was man zum Einstieg in vielleicht etwas komplexere Materie benötigt.
Genau.
Die Sicherheit und Stabilität.
Das hat es vorher noch nicht so gegeben. Ne? Das habe ich selber dann erstmal durch die Erfahrung gemacht. Also ich habe ganz großen Respekt vor den Leuten, die sich das selber arbeiten wollen, weil ich war ja auch so einer. Ne? Ich habe bis auf den Videokurs das dann halt selber gearbeitet. Ich war häufig drüben. Ne? Das sind natürlich auch Kosten, die alles einfließen. Ich bin durch ganz viele Straßen schon gefahren, wo ich heute Gebote abgebe, wo ich heute steigere. Ich habe meine Connections vor Ort, ja, also wenn es darum geht, dann halt ein Grundstück zu verwerten, ja, mit wem spreche ich denn, wer kann das für mich verkaufen, ja, oder wenn ich da beispielsweise anschaue, da ist der Grundstückswert und die Steuer, die sind in einem so unglücklichen Verhältnis zueinander, dass ich es nicht verstehe, denn, also ich verstehe es heute schon, ne, damals habe ich es nicht verstanden, da habe ich auch solche Leads gar nicht geboten, obwohl die zinstechnisch mega interessant waren, weil kaum einer die verstanden hat, warum gibt es die für 18%, aber der Wert ist so klein und die Steuer so hoch, ja. Und da brauchte man einfach dieses Hintergrundwissen. Dieses Hintergrundwissen haben wir bei uns, also was halt diese Ecke in Florida betrifft, in unserer Community drin. Das ist für jemanden, der es ein bisschen einfacher haben will, aber ernsthaft angehen. Und für alle anderen ist aber wirklich einfach gucken, mal anfangen, noch auch ein bisschen Budget schonen, erstmal zu gucken, was kriegt man selber hin, weil den anderen Weg, den kann man ja immer noch gehen.
Super. Also, erste Anlaufstelle für alle Interessierten, amerikakonto.com. Und natürlich werden wir die Adresse dann auch nochmal in den Notizen zu unserem Geldgespräch hier verknüpfen. Also auf jeden Fall alles zu finden. Richard, es war mir eine Freude, 20 Jahre nach der Erstlektüre von Rich Dad Poor Dad mal aufgeklärt zu werden im Detail, wie Textdienst funktionieren. Ich danke dir ganz herzlich für dein Insiderwissen. War ein sehr interessantes Gespräch und an der Stelle.
Eins will ich noch hinzugeben, Luis.
Ja, sehr gerne.
Weil der Robert Kiyosaki hat ja auch damit angefangen und das ist jetzt der Ausblick, wo kann es weitergehen? Wir haben ja diese kleine Investmentrunde von Leuten hier aus Deutschland. Wir sind ja auch schon einen Schritt weitergegangen in den Grundstücksbereich. Ja? Und ich habe vor ein, zwei Monaten da mal Fazit drunter, einen Strich drunter gezogen. Was hat sich aus den Investoren entwickelt? Und da wurde doch eine zweistellige Zahl an Grundstücken mal gekauft und wieder verkauft, was durch die Textdienst-Recherche seinen Beginn halt gefunden hat. Und nach allen Kosten, da Makler, Grundsteuer, ja, die man dann bezahlt natürlich als jemand, der selber was hat, sind wir im Schnitt über $12,000 Gewinn bekommen pro Grundstück und Teilnehmer. Ja. Das ist mal so ein Ausblick, wenn ich mich quasi von den Zinsanlagen, wir bewegen uns im Geldwert, später noch mehr Richtung Sachwert halt entwickle, da ist noch mehr drin sozusagen. Aber der Anfang, erstmal mit wirklich kleinem Geld, die Recherche zu gucken, wie ist der Markt, sich da wohlzufühlen auch, ja, oder wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man sich auch wieder daraus zurückziehen. Ja, selbst dieses Auflösen von einer Firma, von einem Bankkonto und so weiter, ist ja viel einfacher und auch kostengünstiger als hier in Deutschland. Ich habe auch hier in Deutschland schon GmbH abgewickelt. Das ist ein Graus, das zieht sich über 2 Jahre hin und kostet sehr viel Geld. Das ist in Amerika wirklich günstiger. Aber wenn man denn später in Grundstücke oder in Immobilien geht, man hat das Setup schon da durch die Textdienste. Man hat schon seine Firma, macht seinen Steuerberater, man hat schon alles da, da kommt nicht mehr viel oben drauf. Der Robert Kiyosaki, ich weiß nicht, ob er heute noch Textdienst macht, das war sein Einstieg. In seinen Büchern erfahren wir dann was über Single-Family-Homes und später eine ganze Wohnblöcke, die er dann halt gekauft hat. Aber man fängt halt klein an, gell?
Ja, und das ist das Schöne an der Anlageklasse, tatsächlich, ja, mit diese Kombination Recherche, Marktkenntnis erlangen und das für einen kleinen Preis, ohne gleich hier 6-stellige Summen ja, auf den Tresen des Hauses legen zu müssen. Also, ja, vielen Dank für den Einblick, für die Perspektive. Hat mich sehr gefreut und dir wünsche ich ja weiter viel Erfolg beim Ersteigern von Steuerschulden beziehungsweise beim Grundstückhandel.
Herzlichen Dank.
Bis dahin. Tschüss.